Jawohl, da sind wir wieder. Die Schlägertypen, der Paddel-Podcast, Folge 56. Wir beschäftigen uns heute mit Paddelmythen.
Boah.
Was fällt dir dazu ein?
Extrem schmerzhaft, die Dinger. Kam mein Arzt letztens an, hat zwei Mythen bei mir gefunden mitten im Gesicht, die müssen auch noch raus.
Aber ist doch nicht passiert?
Nee.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Mache ich. Ich glaube, die werden nur abgesaugt.
Deswegen haben wir auch einen Vodcast, dann sieht man auch.
Ja. Ach, letztens.
Vielleicht will man das auch gar nicht sehen, das fällt mir ein.
Nee, ganz bestimmt nicht. Aber Spaß beiseite, ich war letztens mit meiner Familie, war ich dort im Urlaub in Mykonos.
Ehrlich?
Ja, war schön.
Das ist krass. Vielleicht bin auch noch ein bisschen müde vom Wochenende.
Ja, ganz krass. auf dem Weg hierhin, ne, kam ich in so eine komische Verkehrssituation. Drückt der Typ einfach auf die Hupe, ne, macht müde.
Junge. Wie geht's dir so? Alles gut? Also scheint ja, du bist gut drauf.
Ja, ich schäme mich ein bisschen für unsere Wortwitze gerade, aber das ist alles
wieso?
In Ordnung.
Da hinten, hinter der Kulisse, die schmeißen sich alle weg.
Ja.
Ist so.
Was hat's mit Mythos auf sich?
Ja, wir müssen uns ja mal mit den spektakulären Dingen, die so wahr oder auch nicht wahr sind, beschäftigen. Und wir sind jetzt immerhin seit fast 10 Jahre, muss man sagen. 2014 war das Jahr, in dem wir Paddel kennengelernt haben. Also haben wir dieses Jahr 10-Jähriges und da hat sich eine ganze Menge an wahren oder unwahren Geschichten, vielleicht heißen sie dann auch Mythen, beschäftigen. Klär mich auf.
Mythen. Ich kenne mich mit Mythen tatsächlich so gut wie gar nicht aus. Ich kenne so ein paar Sportmythen. Ich glaube, du hast gerade 2014 gesagt. Es gibt einen Mythos, dass 2014, wir haben ja das Finale gegen Argentinien damals gewonnen. Wir sind ja Weltmeister geworden.
Paddel?
Nee, Fußball.
Ah.
Ja, leider Paddel, das dauert noch ein bisschen. Aber Christoph Kramer, ja, ich glaube jetzt aktuell bei der Euro als ZDF-Experte.
Einer der besten meiner Meinung nach.
Ja, super gut mit Per Mertesacker, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, im Finale ist erstmal Startelf gespielt und dann muss es da irgendwie einen Foul mit dem Argentinier gegeben haben, so halbwegs Kopfnuss. Und das Ganze hat dazu geführt, dass der nicht nur irgendwie eine Gehirnerschütterung hatte, sondern Amnesie hatte. Und dann musste der auch ausgewechselt werden. Und der Mythos besagt, dass er von dem Finale nichts mehr weiß. So, der Mann, der das Finale vergessen hat.
Er ist bitter, aber da hat es richtig gescheppert.
Und an einem Fußballmythos, wo man nicht dran vorbeikommt, ist sicherlich Jens Lehmann. Der Lehmannsche Zettel.
Boah.
Da gibt es ja Mythen, die sich darum ranken, was auf diesem Zettel stand. Ich weiß es tatsächlich bis heute nicht wirklich. Ich weiß nur, dass er zum damaligen Torwarttrainer Andi Köpke gegangen ist und hat gesagt, ich kann das nicht lesen, was da drauf steht, weil er das mit Bleistift anscheinend draufgeschrieben hat.
Er hat sich das in den Stutzen geknüttelt. Natürlich kann man das da nicht mehr lesen.
Ja.
Schweiß, nasser Stutzen und da schiebst du ein Bleistiftzettelchen rein.
Und tatsächlich, das war 2006, dann gab es aber auch noch tatsächlich, war auch Argentinien. Auch 2014, als Götze eingewechselt wurde, der, glaube ich, das Tor geschossen hat. Und angeblich soll Jogi Löw damals zu ihm gesagt haben, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi.
Mm.
So, das sind die Mythen, die ich kenne. Und natürlich aus der Tennisszene ganz, ganz, ganz legendär Mythos, Chang gegen Lendl. Ja, wo ja Chang alles rausgeholt hat, Krämpfe, Unterhandaufschläge und so weiter. Angeblich sollen das ja alles Psychotricks gewesen sein. Dieser Mythos hält sich ja bis heute. Ich glaub's nicht.
Die haben wirklich dann in so einem, war das French Open?
Ja, 89.
French Open 89, da haben die quasi Paddelaufschlag erfunden. Haben die von unten aufgeschlagen.
Stimmt.
Ist der vielleicht auch ein Mythos.
Ja, das heißt aber auch, dass man Paddel auf Sand spielen kann.
Na sicher.
Logo.
Wäre so ein Fakt. Also Paddel kann man auf jedem Belag spielen.
Ja, jetzt kommen wir aber zu den Paddelmythen. Jetzt musst du.
Paddel kann man auf jedem Belag spielen.
Mythos.
Kann man schon.
Wasser wird schwierig.
Belag, Wasser ist ja kein Belag.
Das stimmt. Zahnbelag.
Nee, aber ich werde tatsächlich häufiger gefragt, was ist denn jetzt hier? Wir haben hier einen Hartplatz, wir haben hier einen Tennissandplatz, können wir einfach einen Paddelplatz hier Glas, Stahl draufstellen und darauf spielen?
Die Frage ist, wie definierst du Paddel spielen können?
Ich habe gesagt, ja, kannst du schon, es macht halt keinen Spaß, weil wir haben da schon viele Experimente mit erlebt, die würden wir heutzutage nie wieder eingehen. Einfach auf Beton oder auf dem Tennisteppich, der da in der Tennishalle rumliegt oder sowas. Das würden wir heute nicht mehr machen. Kunstrasen mit Quarzsand ist das Maß aller Dinge. Deswegen, ja, ihr könnt auf anderen Belägen auch spielen. Wir spielen aber nur auf Kunstrasen. Fertig.
Das Maß aller Dinge ist für mich das Oktoberfest.
Auf dem Oktoberfest, ja, verstehen wir. Total. Paddelschläger müssen Löcher haben.
Physikalisch oder gesetzlich?
Ich möchte beides. Also einmal
regeltechnisch. Ich hatte gestern tatsächlich, wir hatten gestern Regio-Liga-Training, beziehungsweise Playoff. PS, Hashtag, wir sind in den Playoffs für die zweite Bundesliga.
Glückwunsch.
Ja, wir hatten gestern tatsächlich die Diskussion. Und die Diskussion ist, dass es aerodynamisch keinerlei oder kaum eine Relevanz hat mit Schlägern und Löchern. Es gibt auch ein Einsteigermodell zum Beispiel von Head, der da drüben an der Wand hängt. Der ist ohne Löcher.
Ja? Stimmt.
Und dadurch, dass du den Schläger nahezu nie gerade hältst, hast du immer eine aerodynamische Möglichkeit, sodass du halt nicht gebremst wirst. Ja, also um Paddle zu spielen, brauchst du keine Löcher. Ja, es gibt anscheinend auch von Head hat das in Österreich in so einem Formel 1 Windkanal getestet. Die Löcher haben jetzt nicht so eine unfassbar hohe Relevanz, was die Luftdurchdringung betrifft. Nichtsdestotrotz, im Regelwerk steht drin, dass die Schläger Löcher haben müssen.
Mindestens?
Eins.
Eins. Deswegen gibt es auch gerade den Head Extreme One, ja, mit nur einem Loch. Und also einige spielen den, sind sehr zufrieden. Und
manche pfeifen auch aus dem letzten.
Ich habe auch überlegt, wenn ich mir angucke, wie die Tennis-Pedaltasche von meinem Sohn aussieht, da sammelt sich ja auch Dreck drin.
Ich habe mit deinem Sohn gestern, der bei mir in der Mannschaft mitspielt.
Das ist der Große, der hat keine Pedaltasche. Der Kleine meine ich jetzt.
Ah, okay, aber mit dem Großen habe ich tatsächlich gewonnen.
Gegen?
Yannick und jemand, den ich nicht kenne, der so ein Ersatzspringer war. Yannick Ort.
Ja, ist gut, der Linus ist gut drauf gerade, nachdem er uns die Bude auseinandergenommen hat am Wochenende. Wir waren in Cuxhaven beim Beachsoccer-Turnier vom Lenny und Linus war allein zu Hause. 14-Jähriger allein zu Hause. Denk schon mal dran. Keine gute Idee.
Ganz ehrlich, das ist nur der Fehler des Vaters.
Es gab mal ein holländisches Paddelduo, das deutscher Meister wurde.
Bram Meyer.
Und?
Weiß ich nicht.
Doch, na klar. Pete Brewston.
Ah!
Mit dem schütteren Haar, würde ich
Stimmt.
sagen. Stimmt. Das war noch, da waren wir einfach noch sehr dünn besät mit starken Doppel.
Da gibt's eine. Es gibt tatsächlich einen Mythos aus der Männerumkleidung, was das betrifft.
Nein.
Aber das kann ich nicht, das darf ich nicht erzählen.
Peter Brewston und Bram Meyer sind damals, das war so 2017 ungefähr, 2016, 17, 18, in Deutschland wildern gegangen sozusagen, auf Titeljagd gewesen, weil die hatten in Holland sehr wenige gleich starke, mehr oder weniger professionelle Gegner und wir in Deutschland waren auch auf der Suche nach starken Teams, die sich mit unserer Nationalmannschaft messen wollten und konnten und deswegen haben sie sogar bei der deutschen Meisterschaft mitgespielt und sind dann deutscher Meister geworden.
Arjen Robben, der alte Holländer, ist dann auch deutscher Meister geworden.
Ja, das mag ja so, also das ist
also ja... Also im Fußball, ich möchte jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen. Er soll ein sehr, sehr guter Paddelspieler sein, ist glaube ich auch für die Bundesliga gemeldet.
Ja, genau, haben so. Wir aufgegriffen. Ja.
Aber gut.
Ja, hat sich inzwischen anders entwickelt. Es ist inzwischen so, dass die deutschen Meisterschaften ausländisch.
Langsam, Richie, ganz langsam.
Ausschließlich von dann auch, ja, zumindest mit dem deutschen Pass gespielt werden. Also wir haben inzwischen ja auch in der Nationalmannschaft, sagen wir mal, spanischsprachige Spieler, die nominiert sind, aber grundsätzlich wird es nicht mehr so sein, dass Holländer deutsche Meistertitel sammeln werden. Ich finde einen Spruch oder einen Satz, der ist mir tatsächlich hängen geblieben. Paddel ist der kleine Bruder von Tennis.
Nee, es ist der coole Bruder von Tennis.
Mhm. Finde ich auch so. Das haben wir damals schon gesagt, als es diesen riesen Weltartikel oder sowas gab. Paddel, der Welt? Kleine, ja, irgendwas war da, oder Süddeutsche oder so. Der kleine Bruder von Tennis.
Ich glaube, es war die Zeit.
Haben wir direkt gesagt, nix da, das ist der coole Bruder von Paddel. Von Tennis. Und noch das andere, was wir im Wording gerne verändern, ist, Paddel ist eine Trendsportart.
Nein, ist es nicht.
Überhaupt gar nicht.
Nein, Paddel ist gekommen, um zu bleiben.
Aha. Das haben wir damals, es waren noch nicht mal wir, glaube ich, die haben das dann Megasport genannt.
Du hast recht.
Ja? Das ist häufig so.
Nee, Paddel. Das war die Welt. Was, die Welt? Da, nein, es war das Westfalenblatt. Grüße gehen raus an das Westfalenblatt.
Ja, das müssen wir nochmal.
Der coole genau Bruder von Tennis. Das Westfalenblatt.
Das ist doch.
In dem Moment, gerade mit Ahlen und Werne, die beiden Hochburgen von Paddle in Westfalen, ja.
Ja, Marc.
Da spielen auch ein paar coole Brüder.
Macht Sinn. Also, wir sind auch keine Trendsportart, wir sind eine Megasportart, wir sind gekommen, um zu bleiben. Andere hätten es gerne als Volkssportart.
Kommt noch.
Arbeiten wir dran, arbeiten wir dran. Ganz oft und auch heute, wenn wir Premier Paddle Tour oder sonst was gucken, ist halt Spanien so mega dominant, dass natürlich alle immer sagen, ja klar, Paddel kommt ja auch aus Spanien.
Ja, aber ganz ehrlich unter uns, also Punkt 1. Also Spanien war früher sehr, sehr erfolgreich im Basketball. Sind sie nicht mehr. Spanien war sehr, sehr erfolgreich auf internationaler Ebene, bis auf Champions League sind sie nicht mehr. Tennis, Tennis, Alcaraz, auch noch. Aber Nummer 1 ist momentan, ist auch hier Dings, der
Sinner, Djokovic.
Genau, so. Also auch nicht mehr Spanien. Lass ihn Paddle, komm. Aber Paddle kommt leider nicht aus Spanien. Tatsächlich nicht.
Südamerika.
Ja, Mexiko.
Ursprünglich aus Mexiko und eigentlich erstes Paddelland, dann so richtig Argentinien.
Ja.
Auch das sieht man heute in der Weltrangliste noch, wenn man da mal durchklickt. Ich habe jetzt gerade mal wieder reingeschaut. Ist einfach sehr dominant, sehr dominiert von Spanien natürlich, aber dann Argentinien, von der Anzahl der Spieler her, und zwei Brasilianer, die da zu finden sind. Dann kommt irgendwann mal Italiener auch, aber ja, so ist es.
Aber das ist witzig, also es gibt tatsächlich so Untersuchungen, die so eine gelernte Tradition immer noch mit Aktualitäten verbinden. Ein Beispiel, wenn du jetzt, es wurde letztens gefragt, wer der Sponsor der Fußballnationalmannschaft ist, und der Großteil der Leute hat gesagt Mercedes-Benz. So, wobei es Volkswagen ist. Und ähnliches Phänomen wirst du in Spanien auch haben. Die sind seit 400 Jahren Mannschaftsweltmeister, größte Land in Europa. So, also assoziieren die Leute, dass das aus Spanien kommt.
Mhm. Absolut nachvollziehbar. Also, das muss man ganz klar sagen. Und wir sind ja auch deutlich näher dran an Spanien und können es vielleicht auch besser dann nachvollziehen oder so, was da passiert, wenn wir auf Mallorca mal Paddelplätze sehen, das, was in Argentinien oder
vielleicht. Oder auf Mallorca gegen Glasscheiben laufen.
Herrlich, das müssen wir echt mal zusammen gucken, das Video, ne? Mit dem Briten.
Also ganz, ganz, für die, die es wirklich noch nicht kennen, googelt es, ja, Engländer, Mallorca, Tennisplatz steht, glaube ich, sogar drin. Es ist ein nackter, betrunkener Engländer, der vier Leute auf dem angeblichen Paddleplatz spielen sieht und will da blitzen und will läuft voll Karacho, läuft er los und knallt gegen die Glasscheibe, weil sich herausstellt, der Tennisplatz ist ein Paddleplatz.
Und der das Handy zum Filmen hält, der schmeißt sich halt einfach nur komplett
kennst
weg.
Kennst du das Phänomen, dass irgendwann, wenn du irgendwas guckst und guckst es öfters und öfters und öfters, wird es weniger witzig? Dieses Video wird von Mal zu Mal immer witziger, weil du neue Details entdeckst.
Man kann es wirklich immer wieder gucken. Immer wieder. Und das ist beeindruckend, wie man mit so einer Selbstverständlichkeit dagegen die Scheibe rennt.
Und ansonsten an unsere Online-Beauftragten, wir werden das Video jetzt einfach bei uns auf Schlägertypen stellen, dann könnt ihr euch das Video anschauen.
Das ist eine hervorragende Idee.
Instagram, die Schlägertypen.
Braucht ihr nicht mehr. Und übrigens auch Paddlebox seit neuestem. Braucht ihr nicht so lange googeln, dann findet ihr es noch viel, viel einfacher. Vor kurzem fand auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg im Rahmen von Active City neben der großen Beach Arena auch noch ein Paddelturnier statt. Und zwar ein FIP-Paddelturnier mit internationaler Ranglistenwertung für die Weltrangliste. Da wurde behauptet, das wäre das erste FIP-Turnier in Deutschland gewesen.
Wer hat das gesagt?
Kannst du mal in den Medien lesen. Erstes internationales Weltranglistenturnier in Hamburg.
Mythos. Nur wenn ich sage, wer der Erste war, heißt es wieder, ich bin arrogant. Sag du.
Ja, wir waren es natürlich.
Natürlich.
In der Paddlebox in Köln-Weiden hat das erste FIP-Turnier in Deutschland stattgefunden.
Haben wir sogar Geld für bezahlt.
Ja, natürlich. Lizenzen wollen bezahlt werden. Aber macht nichts. Ich fand, das war damals ein cooles Event. Weil auch da haben wir es dann nicht nur geschafft, Peter Brewston und Bram Meyer nach Deutschland, nach Köln in die Paddlebox zu holen, sondern noch ganz andere Spieler. Da kamen welche aus Spanien, da kamen welche aus Österreich, aus Polen, aus Schweden.
Da hat man tatsächlich das erste Mal gemerkt, dass es so eine Art FIP-Tourismus gibt. Also, dass die Leute wirklich international, ich glaube, Christoph Krenn und David Alten kamen auch aus Österreich. Dass die Leute von überall her eingeflogen sind und wie wichtig denen diese sportliche Qualität ist und wie viele es dann doch gibt, die das Thema extremst ernst damals schon genommen haben und dann auch den entsprechenden Aufwand auf sich gezogen haben. War sehr beeindruckend.
Ja, total. Also es gibt es ja heute bei so ein paar GPT-Turnieren, haben wir das jetzt auch nochmal gesehen, dass da auch aus anderen Ländern Spieler eingeflogen kommen, um tatsächlich die 1500 Euro Preisgeld einzusacken, weil das für die gar nicht so schlecht ist in Dimension. Sie können zumindest ihre Reisen und vielleicht auch mal einen Trainer noch davon bezahlen. Und natürlich die Punkte. Ist tatsächlich so. Es geht um ein paar Punkte, damit man beim nächsthöheren Turnier damit spielen kann. Und ja, wie gesagt, das war damals schon. Damals war die Szene noch ein bisschen kleiner, da gab es dann auch Weltranglistenpunkte für Spieler, die jetzt nicht unbedingt vielleicht so in diesen Profi-Bereich reingehören, aber es ist wie, das thematisieren wir häufiger, man hat dann Bock und kann sagen, ey, ich stehe auf der Weltrangliste.
Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Weltranglistenpunkte ich in Flensburg habe und auf welcher Position ich dastehe.
Ach schön, ja gut.
Müd,
der Mo dürfte führen.
Ja.
Da können wir mal ein Ranking aufstellen. Nicht nur bürostärkster Paddelspieler.
Büroschnellster.
Büroschnellster. Nicht?
Nein.
Gucken wir mal weiter. Dann wurde ich auch demnächst tatsächlich gefragt, im Rahmen eines Zeitungsinterviews, ey, stimmt das eigentlich, dass ihr den ersten Paddelplatz in Deutschland gebaut habt? Ja, natürlich haben wir den ersten Paddelplatz in Deutschland gebaut.
Nicht,
ja, okay.
Ich weiß nicht mehr ganz wo. Ich verwechsel das immer ganz gerne. Ich weiß nur, dass es Henrik Plickert war, weil wir damals die Paddle Talks, den Europa-ersten Paddelkongress, auf die Füße gestellt haben und wollten natürlich den Mann dabei haben, der den ersten Paddelplatz in Deutschland gebaut hat. Deswegen hatte ich mich mit Henrik Plickert unterhalten. Und jetzt kommen meine Geografie-Unkenntnisse.
Dafür hast du mich.
Konstanz Bodensee?
Konstanze vom Bodensee?
Ja.
Die hat damals noch kein Paddel gespielt.
Nee.
Und der Platz stand in Bernau am Chiemsee.
Siehst du mal, bin ich nicht so weit weg. Es war auf jeden Fall ein See.
Ja, so. Schöner See auch übrigens.
Liegt Konstanz am Bodensee?
Ja, hast du gut gemacht.
Glück gehabt, habe ich Glück gehabt. Ich bin in Geografie so, so schlecht. Ich bin echt froh, dass ich weiß, dass London die Hauptstadt von Frankreich ist. Das ist wirklich unterirdisch bei mir.
2003 hat Henrik Plickert den ersten Paddelplatz nach Deutschland gebracht. Und dann ist mal eine Zeit lang nichts passiert und die Entwicklung ging ja sehr langsam voran, aber wir dürfen ihn deswegen mit Pionier für Paddel in Deutschland nennen. Auch
Urvater.
Urvater, sagen wir es so, Urvater.
Den Pionieranspruch halten wir noch so ein bisschen an uns,
ja.
Aber das ist der Urvater, also, von womit alles begann.
Wir haben auch nicht den zweiten Paddelplatz gebaut und auch nicht den dritten.
Ich weiß noch, wo der dritte steht, den zweiten weiß ich leider nicht.
Der dritte?
Ja, TC Niederpark.
Oha.
Hubert Bullach in Frankfurt.
Grüße gehen raus.
Gute.
Ja, wir beiden Hessen dürfen da mal die, wie heißen das dann, Landsmännerkollegen,
ja.
Wie auch immer.
Und Deutschlands erste Universität, natürlich in?
Kölle. Klar, kommen gerade viele dazu, habe ich gehört. Wir in Deutschland... Wir werden damit viel konfrontiert und international ist es möglicherweise auch so. Ich würde sogar behaupten, obwohl ich behaupte mal, es stimmt, wir diskutieren das, die guten Paddelspieler waren alles mal richtig gute Tennisspieler.
Mythos. Es ist natürlich eine Frage von Status quo. Also wo ist der Moment, wo du das checkst? Lange Rede, kurzer Sinn, die wirklich großen, guten Paddelspieler waren nie Tennisspieler. Also ich habe Bela noch nicht auf dem Tennisplatz gesehen.
Mit seinem Sohn vielleicht mal. Hast du nicht mal so ein Bild?
Ja.
Ich weiß, was du meinst.
Hast so, recht. Und jetzt kommt auch die Generation danach. Ich habe ein, zwei Leute in meinem Paddel-Stammtisch-Niveau, ja, mit denen ich halt öfter spiele. Die haben nie Tennis gespielt. So, und natürlich ist der Einstieg leichter, klar, aber auf der anderen Seite musst du dir als Tennisspieler auch vieles dann auf dem Platz abgewöhnen. Ich glaube, wir hatten da vor 2, 3 Folgen schon mal drüber gesprochen. Deswegen, ich sage, es ist ein Mythos.
Ich würde es genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast, und zwar, dass bis zu einem gewissen Niveau es stimmt, dass Tennisspieler, vor allem sehr gute Tennisspieler, für Tennisprofis einfach eine Maschine auf dem Platz direkt sind und sofort super geil auf gutem Niveau spielen können, aber halt nur bis zu einem gewissen Niveau. Und wenn dann die richtigen Paddelspieler, die auch schon mit längerer Erfahrung und das auch ein bisschen leistungsambitionierter betreiben, dann sind die immer vorne.
Ja, wir können da auch gerne Clemens mal befragen. Der kann das, glaube ich, aus eigener Brille heraus, kann der das beurteilen, dass das dann halt einfach irgendwann zu Ende ist.
Ja, Aber das ist ja auch so, wer zu viel Tennis spielt, wird auf dem Padelplatz einfach nicht besser.
Ja, ist so. Und dann aber auch tatsächlich die Fehleinschätzung, die dahinter steckt, weißt du? Das ist auch so gerne Tennisspieler, die es einfach vom Niveau und von der Qualität überschätzen und dann zum Beispiel auch den bürostärksten Spieleranspruch plötzlich aus dem Nichts erwähnen, weißt du?
Einmal einen halben Satz gewonnen und schon.
Der kann doch nicht mal einen halben Satz sprechen, weißt du? Und dann will der einen halben Satz gewinnen, ja?
Nee, jetzt hat er auch noch Rücken.
Ja.
Mann.
Naja.
Also bis zu einem gewissen Niveau stimmt's und dann wird's aber. Ja, deswegen zeigt sich auch, dass die Spanier, die seit 30 Jahren spielen und die Argentinier, die seit 40 Jahren spielen, in der Weltspitze einfach die absolute Nummer 1 sind. Nummer 1 und 2. Und die anderen Länder, die vielleicht mit vielen starken Tennisspielern dann nachrücken, die brauchen noch eine Weile, bis sie wirklich in der Weltspitze mitspielen können. Wir haben was, ich habe mal einen aus unserer Paddlebox-Geschichte rausgeholt. Und zwar in unserer ersten Paddelhalle gab es auch tatsächlich in unserer ersten Paddelhalle, hört immer auf hier mit so Spielchen, in unserer ersten Paddelhalle gab es auch mal großflächig Wasser zum Paddeln.
Ich kann da tatsächlich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war auf einer Party eingeladen und wie das halt so ist, man unterhält sich und man kommt auch irgendwann auf die Frage, was machst du denn so und so. Und ich habe dann tatsächlich der Dame gesagt, dass wir die Paddelhalle in Köln betreiben. Da war die total faszinierend. Das ist Wahnsinn, ihr seid das krass. Aber erzähl mal, wie hast du denn das ganze Wasser in die Halle reinbekommen? Ich sag, das war der Ritchie. Nein, die Geschichte dahinter ist, dass wir, erzähl du.
Wie? Mir sind zwei Dinge eingefallen mit Wasser in der Halle. Die erste war uns bei unserer ersten Baustelle, als das Wasser aus der Fußbodenheizung rauskam.
Ja, weil der Fußboden-Heini die Fußbodenheizung quer alle durchgesägt hat und es jemand gab, der das vergessen hat zu kontrollieren, ob das Wasser auch wirklich abgelassen wurde.
Ja, da kam das Wasser aus dem Boden, wie so ein Springbrunnen, stundenlang. Aber es war gut, dass du das mit Rebecca dann weggemacht hast wieder.
Und meinem 6 Monate alten Paul.
Ja, ich war auf Mallorca, ich konnte nicht helfen. Ja. Und das zweite Mal war beim A-Hochwasser 2021.
Oh ja.
Da hatten wir richtig Wasser in der Halle. Da haben wir noch Videos, wie unsere Mitarbeiter dann
auf in Holland zu der Zeit. Du bist immer im Urlaub, wenn irgendwas kaputt geht, ne?
Urlaub. Und da mussten wir dann bis nachts um 4:30, 5 tatsächlich Wasser aus der 3000 Quadratmeter großen Tennishalle, in die von allen Seiten, von oben, von den Seiten das Wasser drückte, weil die Halle so einen Tacken tiefer liegt als das Drumherum.
Auch davon habe ich noch Videos, sowohl von den Wasserstürzen als auch von den tanzenden Location-Managern, die nachts um 2 versuchen, Tennisplätze und Paddelplätze trocken zu kriegen. Mal gucken, ob ich das unserer Online-Crew auch zur Verfügung stelle.
Das war dramatisch. Weil das war wirklich heftig. Also da war so viel Wasser in der Halle drin. Das war schon, ich meine, wir sind gut bei weggekommen, gegen das zu anderen dann beim Auchwasser, aber.
Bei vielen anderen Sachen
sind die Banden
ein auf jeden Fall ein schlechtes Wortspiel
gewesen. Das wäre dann die Möglichkeit gewesen, wo dann die Dame, die mit dem Neoprenanzug in der Sporttasche zum Paddeltrainer-Lehrgang kam.
Ja, das stimmt. Das war.
Die wäre da. Die wäre richtig gewesen.
Ja, die es tatsächlich gab. Ist kein Mythos. Wir haben damals einen Paddelkurs ausgeschrieben. Ich glaube, es war in
Wallau.
In Wallau?
Ja, ist.
Und dann kam die Dame mit Stand-Up-Paddleboard unterm Arm und großer, riesen Tasche und hat sich dann gefragt, wo man denn jetzt sich hier umziehen kann. Sie hätte ihren Neoprenanzug dabei für den Paddle-Workshop. Kein Mythos.
Ja, sehr schön. Schöne Geschichte. Haben wir lange von gezehrt. Paddel gibt's nur als Doppel. Habe ich gehört.
Wenn du mich fragst, ja.
Same. Ich ja. Auch. Ja.
Also, ich glaube tatsächlich, da sind wir wieder beim Pionier. Ich glaube, wir haben Deutschlands ersten Single Court in Deutschland aufgestellt.
Ist richtig.
Ja.
Da kann man tindern, oder was?
Da kann man tindern, ja. Aber. Es ist ein ganz anderes Spiel. Also es ist, du nimmst die Winkel raus, es ist sehr eindimensional. Also all diese facettenreichen Aspekte, die Padel so spannend macht, gehen größtenteils halt auf dem Single Court raus. Allerdings, um einzusteigen oder irgendwie einfach ein bisschen sich sportlich zu aktiv zu sein oder sich aufzuwärmen oder so, ist der Single Court super.
sich aus so und wir haben mal, und das war natürlich, das passt wie die Faust aufs Auge, den Instant Paddle Court in Single Court Größe aufgebaut in Schweden, irgendwo auf irgendwelchen Dächern,
ja.
Und fettes Branding von Tinder.
Super Marketing Idee, echt smart, sieht man mal wieder, dass Marketing kein großes Geld braucht, sondern nur cleveren Kontext. So, mega gut.
Sehe ich auch so. Und dann möchte ich noch einen abschließenden Mythos benennen. Und zwar, den brauche ich später nämlich nochmal. Paddlecourts müssen immer Stahlgitter und Glaswände haben.
Mythos.
Sicher?
Ja, so ziemlich. Ist wieder die Frage, welche gibt es und welche sind international auf Papierform irgendwie draufgeschrieben. Es ist ja bekannt, dass die ureigensten Paddlecourts Steinwände hatten. Oder haben teilweise noch, was auch teilweise klimatisch bedingt ist. Regularientechnisch mit den neuen Media schieß mich tot, glaube ich, dass das nicht mehr turnierregelkonform ist. Aber am Ende gibt es beide.
Das ist richtig, die Courts mit den Betonwänden, die wurden damals gebaut, weil es einfacher zu bauen war, weil es günstiger zu bauen war, weil es stabiler, langlebiger war. Für die Attraktivität zum Zuschauen war es natürlich eine kleine Katastrophe sogar, dass du im Prinzip nur von der Seite oder von oben auf den Platz gucken konntest. Sieht man auch oft, wenn man ganz alte Paddelvideos sieht, dass das wie so kleine Arenen aufgebaut war, dass die Zuschauerränge nach oben gingen und man von oben dann in den Court reingesehen hat. Nicht ganz so attraktiv wie heute. Heute können wir uns schön hinter die Glasscheibe stellen und gucken.
Das aufgreifend, ich habe letztens ein Video gesehen von Diego Maradona aus seinen alten Zeiten, wie er auf einem dieser Paddelsteinplätze spielte. Es verwundert niemanden, wenn ich sage, dass er beim Ballaufnehmen mit dem Fuß besser war als mit der Kelle in der Hand.
Nee, aber das ist ja jetzt kein Mythos, sondern das ist ein Fakt und ein Hinweis für alle, die mal Argumente pro Paddel brauchen. Paddel ist in jedem Fitnesszustand sehr gut spielbar. Dürfte ja. Dann zu welcher Lebensphase auch immer von Diego Maradona auch zutreffen.
Ach, Lebensphase ist so ein Ding. Ich habe gestern wieder erlebt, ne, dass du spielst gegen zwei Jungspunds, ne, sind zusammen jünger als ich. Unfassbar.
Ei.
Ja, langsam. Ja,
gut, aber inzwischen ist es ja auch, also.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann mit deinem Sohn dann auch noch zusammengespielt habe, dann waren fast alle drei so alt wie ich zusammen.
Das war schon hart.
Ja, das ist echt.
Gegen zwei, okay, aber zu dritt ist schon hart. Letztes Wochenende, ich war in Cuxhaven, da gab es so eine Mini-EM, Soccer, Beach-Soccer-EM. Dann hat noch die Fußball-EM angefangen. Das ist aber gar nicht die wichtigste EM dieses Jahr, sondern wir haben noch Paddel-EMs dieses Jahr.
Natürlich viel wichtiger.
Heute früh um ungefähr 8.23 Uhr wurde der Kader für die deutsche Paddelnationalmannschaft bekannt gegeben, die im Juli in Cagliari.
Im Juli?
Nächsten Alter. Monat.
Nee, nicht nächsten, also Anfang Juli, Ende Juli?
Ende Juli.
Okay, weil also so zwei Wochen vor Beginn die Nominierung raushauen, das wäre ein bisschen Delay.
Ja, aber wir sind das inzwischen von den internationalen Verbänden auch gewöhnt, dass die Bekanntgabe von Spielorten und Terminen auch immer sehr kurzfristig passiert. Deswegen ist halt so. Die Paddel-Nationalmannschaft war dieses Wochenende, jetzt ist gerade das Vergangene, bei uns in der Paddelbox in Köln-Weiden und hat sich da getroffen, gesichtet wurde dort.
Ich dachte, du sagst, sie haben sich gesichtet.
Sie haben sich aus Versehen gesichtet, ja. Gesehen. Das war natürlich geplant. Und haben dann dort mehr oder weniger ausgespielt, wer denn jetzt alles mit zur EM fahren darf. Und dann sind für mich da ein, zwei kleine Überraschungen dabei, aber im Großen und Ganzen nicht. Wuni und Jojo sind dabei, ist ganz klar. Dann haben wir zwei relativ junge, spanischstämmige, aber mit deutschem Pass Spieler dabei, die da auch definitiv das Niveau anheben um einiges. Und dann haben wir Böni und Lingo als sozusagen die erfahrensten Nationalspieler dabei. Und dabei haben wir auch Patrick Meyer und Nick Merten, für den es mich ganz besonders freut. TC Weiden-Urgestein, ganz junger, mega ambitionierter, absolut profimäßig unterwegs Spieler. Finde ich total geil. Werden wir auf jeden Fall verfolgen. wie das bei denen so abgeht. Die mussten zum Glück keine Quali spielen, die fand vor kurzem in Oslo statt. Da hätte man, wenn man Pech gehabt hätte, gegen Portugal spielen müssen, die blöderweise bei der letzten
EM,
die nämlich bei der letzten EM früh rausgeflogen sind, ganz komisch, und deswegen jetzt Quali spielen mussten, und da konnten wir uns, da haben wir uns gedrückt vor, weil wir nämlich ganz gut abgeschnitten haben beim letzten Turnier, und die Ladies müssen auch keine Quali spielen, sodass wir dann zwei Teams bei der EM in Cagliari dabei haben.
Bin gespannt, wir werden es verfolgen.
Definitiv. Mein Sohn wird hoffentlich auch bei der EM mitspielen. Kommt nämlich auch noch dieses Jahr im September. Lenny in Budapest. Die werden vermutlich Quali spielen müssen. Ziemlich unangenehm, weil man nicht so genau weiß, ob man dann noch ein bisschen länger in Budapest bleiben darf oder wieder nach Hause fliegen muss. Ich wäre gern 10 Tage in Budapest und nicht nur 3. Von daher werde ich da mal helfen und unterstützen, dass die da auch gewinnen.
Mach das.
Ganz vielleicht darf der Linus auch noch mit. Mal sehen. Und ja, das sind so unsere Europameisterschaften dieses Jahr. Die German Paddle Tour ist da und hat angefangen. Jetzt kommt eine riesen Quizfrage. Was glaubst du?
Sind wir schon beim Quiz?
Nee, das ist noch, das ist noch ein Zwischenquiz sozusagen. Wer glaubst du steht bei den Herren auf Position 1 und 2 bei der German Paddle Tour?
Also wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht Jojo und Wunni.
Ist richtig, Jojo und Wunni. Sehr gut. Stimmt nicht, Daniel Lingen ist sogar die 1, aber der hat ein Turnier mehr gespielt, deswegen hat er noch ein paar mehr Punkte. Und bei den Damen?
Jojo und Wunni.
Warte, nein. Nein. Zwei neue Sternchen am Paddelhimmel bei den Damen. Auch, sagen wir mal, zugegebenermaßen an Position 1, weil sie noch ein Turnier mehr gespielt haben. Aber es sind nicht Vicky und Denise, sondern es sind Dana Ackermann und Katharina Hering. Katharina Hering, jetzt kleine Brücke von vorher, ist nämlich Profi-Tennisspielerin eigentlich und jetzt gerade auf dem Weg, sich in die Paddel-Nationalmannschaft aber groß reinzuspielen, weil die richtig gut spielt. Wird dann auch erstmal noch ein bisschen hinter den Profispielerinnen im Paddel hinterherbleiben, aber bis zu einem gewissen Niveau reicht das dann direkt.
Das Entscheidende dabei ist halt, dass das Niveau sich stetig erhöht, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ob das jetzt die beiden spanischstämmigen deutschen Nationalspieler sind oder jetzt die eine oder andere Proette dazukommt, das ist schon gut.
Definitiv. Und hilft unseren ganzen Ladies natürlich auch. Wir haben auch viele Jugendlichen, wie gesagt, ich war da bei so einem Jugendsichtungsturnier mit dabei. Bei den Jugendlichen fehlen uns auch genau die Tennisspielerinnen und Tennisspieler, die dann erstmal eine Verstärkung mit reinbringen und dann die Entwicklung auch vorantreiben. Möglicherweise auch mit Know-how aus dem Trainingsbereich, wie man sich überhaupt so im Leistungssport dann da umgibt und nicht nur aus der eigenen Paddlebox-Community kommt. Wir haben die Community gefragt, stellt doch mal ein paar Fragen. Das werden wir so weitermachen in der Zukunft. Deswegen könnt ihr alle, die mal eine Frage an uns beiden stellen wollen, einfach auf unseren Insta-Kanälen gucken. Paddlebox, da sind wir unterwegs. Und wir fangen mal an mit den ersten beiden, weil ich die ganz interessant fand. Und wir dann auf euch zählen, dass ihr da auch ein paar Fragen stellt. Und zwar war die Frage, ob wir mit dem Turnierangebot hier im Westen Deutschlands, speziell in der Region Düsseldorf, Köln, Aachen zufrieden sind. Ich dachte erst, wieso kann man doch auch den Spielern stellen oder sollte man vielleicht den Spielern und Spielerinnen stellen, aber wir sind natürlich mit dafür verantwortlich, wie das Turnierangebot in der Region so aussieht. Du selber bist auch Turnierspieler. Bist du denn mit dem Turnierangebot hier in der Region zufrieden oder ist es
Nein. Ich glaube, dass für das, was da ist, dass man da das Beste draus macht. Auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass viele so ein bisschen GPS-GPT müde sind, weil es auch tatsächlich am Ende das einzige Angebot ist. Und das heißt, jeder stürzt sich da drauf. Das heißt, du hast 4 Milliarden GPS-GPT-Turniere und es fehlt, so wie ich immer sage, es fehlt die Diversifikation, also die unterschiedlichen Turniertypen, weil schlussendlich wenn wir jetzt hier in der Paddlebox ein Americano anbieten, dann ist das für unsere Kunden ganz cool, aber das lockt halt niemand hinterm Ofen her. Ja? Und auf der anderen Seite, die GPS und GPTs, die sind halt derzeit ein bisschen inflationär, um das zu sagen, aber das ist der einzige Anreiz, den man den Leuten bieten kann. Das heißt, die Vielfältigkeit des Turnierangebotes, das ist das, was fehlt. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verändern. Entweder es gibt einen offiziellen Träger, der dieses Turnierangebot schafft und über die kommerziellen Betreiber ausrichten lässt. Und die gibt es momentan nicht, diese Turnierangebote. Oder aber wir müssen in mühseliger Eigenarbeit ein unfassbares Event auf die Beine stellen, was nur semi funktionieren könnte, würde. Copper Paddle war jetzt auch nicht so riesig erfolgreich und ich möchte nicht wissen, wie viel Aufriss da dahinter war. Weil du musst es ja auch irgendwie finanzieren und Sponsoren und Kommunikation und dies und das und jenes. Deswegen, ich persönlich bin auch nicht zufrieden mit der Unterschiedlichkeit hinsichtlich des Turnierangebotes. Was die Quantität betrifft, die Anzahl, glaube ich, kann man das sehen lassen.
Ich auch so. Ich habe ein Turnier für uns übrigens rausgesucht.
Ja? Dürfen wir wieder?
Ja, wir dürfen wieder. Wir sind zumindest angemeldet. Wenn wir nicht wieder rausgeschmissen werden von unseren eigenen Mitarbeitern, dann dürfen wir am 5.7. spielen.
5.7.
5.7. Köln-Weiden.
Trage ich ein.
Ich freue mich nämlich mega. Turnierangebot, um auf die Region nochmal einzugehen. Düsseldorf, Köln, Aachen ist natürlich ein cooles Einzugsgebiet hier. Wir sind mittendrin und ja, bei uns finden eine ganze Menge Turniere statt. Die Kölner Stadtmeisterschaften werden dann so ein Highlight-Turnier sein.
Im September, Save the Date.
Save the Date, richtig. Und dann ist das so ein Highlight-Turnier, was viel Arbeit bedeutet, natürlich aber auch eine richtige Strahlkraft dann hat. In Aachen gibt es einfach noch keine Paddelplätze, deswegen ist das Turnierangebot dort, würde ich sagen, noch nicht so angekommen. Man munkelt aber, dass da demnächst auch was entstehen wird. Alsdorf, Grüße gehen raus, sind ja in der Nähe schon mal zumindest unterwegs und so sehe ich das ganz genauso wie du. Wir müssen unterscheiden, Hobby, Freizeit, Breitensportturniere und es gibt Profi, möchte gern Profi, leistungsbezogene Turniere. Da muss man Diversifikation schaffen.
Ach, eine Location in Aachen fände ich cool. Also wenn irgendjemand eine anständige Halle stehen hat, c.arning@paddlebox.de.
Ja, los geht's. Und dann haben wir noch, das ist eine richtig wichtige Frage, wann kommt denn Galan in den Podcast?
Nie.
Wahrscheinlich.
Ja, aber vielleicht kommt der Podcast zu Galan.
Muss man dann einfach, ah ja, oha.
Mhm.
Aha.
Komm, wir stalken den und überfallen den dann irgendwie auf so einem FIP-Gedöns oder die WPT ist ja dieses, die Premier Paddle World Tour ist ja dieses Jahr nicht in Düsseldorf.
Vielleicht sollten wir lieber Cingotto einfangen.
Nee. Si, no.
Ach, ich habe eine tolle 80er-Frage für dich gefunden, mein Freund. Das ist, wenn du gut aufgepasst hast in der Folge, dann kannst du vielleicht in die Richtung kommen, die da gefragt ist. 1989 wurde in Argentinien...
Michael Chang.
1989 wurde in Argentinien eine Weltneuheit, eine Revolution für die Paddelindustrie präsentiert.
Der durchsichtige Käfig.
Was war das und weshalb profitieren wir heute noch davon?
Das sind die Glaswände.
Ja, es fast. Eigentlich kann ich es zählen.
Es ist der durchsichtige Cord.
Ja. Es ist sogar der erste portable Paddelcord mit Glaswänden.
Weißt du, wo der stand?
Jetzt sag's.
In Porto.
Nein.
Komm, lass Schluss machen.
Nein, das war in Platense. In Platense ist Großraum Ballungsgebiet von Buenos Aires und in Mar del Plata wurde gerade vor kurzem auch ein Premier-Paddel-Turnier noch gespielt. Die profitieren heute tatsächlich noch und wir auch davon, dass das endlich mal dann auch medienreifer wurde, das Produkt Paddel. Und auch heute werden die portablen Paddelcords mit Glasscheiben noch durch die Weltgeschichte getourt. So schön. Ja?
Ja.
Das war eine echte Revolution.
So weit zum Mythos.
Ach, wir arbeiten. Aber das ist gut, dass du das so schnell und so gut kombinierst.
Nee, du hast es ja vorhin schon angekündigt, dass ich hör mal, ich höre dir immer zu.
Ach, so schön.
Ja, komm, wir machen jetzt Urlaub auf Mykonos.
Ab geht's.
Ciao.
Vielleicht bin ich dann nicht mehr so müde.
Hellas.
Adios, ciao, hat Spaß gemacht.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.